Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann. Das ein oder andere bekannte Gesicht ist dabei, andere darf ich kennenlernen. Und ich muss gestehen, es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich irgendwo so zum ersten Mal in einer Gemeinde gewesen bin. Heute ist das mal wieder soweit. Und das freut mich, weil das immer was ganz Besonderes ist. Und ja, ich auch mit ganz vielen Sinnen einfach wahrnehme, wie ihr seid, was hier so passiert. Und es freut mich, hier bei euch zu sein. Wenn man Menschen fragt, was ist denn so der bekannteste Bibeltext? Dann gibt es so Antworten, die immer wieder genannt werden. Wir können das vielleicht gerade mal simulieren hier bei uns. Ja, was würdet ihr antworten? Was ist so vielleicht der bekannteste Bibeltext? Was fällt euch spontan ein?
Also hat Gott die Welt geliebt.
Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gibt es noch andere Vorschläge?
Der Herr ist mein Hirte.
Der Herr ist mein Hirte, ja. Das Vaterunser auch, irgendwo noch bekannt. Ja, genau. Ja, sind wahrscheinlich so die Top 3 Antworten ungefähr. Und einen davon, darum soll es heute gehen. Also habt das gut gemacht, Aufgabe bestanden. Und ihr werdet es gleich merken, dass es auch ein paar Bezüge gibt zu dem, was wir gerade im Bibelgespräch schon besprochen haben. Das finde ich sehr treffend. Vielleicht versetzen wir uns mal in die Lage hinein. Es ist jetzt ungefähr 3000 Jahre her und vielleicht können wir uns die Situation ungefähr so vorstellen, wie ich sie jetzt beschreibe. Da ist David und David sitzt mit seinen Freunden und mit seinen Gefolgsleuten an einem Abend zusammen. Sie haben gerade ein Lagerfeuer angemacht, es wird langsam dunkel, die Luft kühlt sich langsam ab. Man hat angefangen, Brot zu backen in diesem Lagerfeuer. Es duftet schon nach Fladenbrot. Erste Stücke werden im Kreis herumgereicht. Im Hintergrund hört man eine Ziege meckern und ein Schaf mähen. Und die ersten Sterne sind am Himmel zu sehen. Und alle sind erschöpft und doch froh und dankbar, dass sie zusammensitzen können, dass sie Ruhe gefunden haben, dass sie einen Platz haben, wo sie lagern können, einen sicheren Ort. Sie haben ein Nachtlager gefunden, dort können sie schlafen, dort können sie sich ausruhen, dort können sie sich erholen. Und alle sind froh, dass sie König Saul und die Verfolger so ein paar Tagesreisen hinter sich gelassen haben und sie für den Moment sicher und geborgen sind. Ja, die Gefahr ist nicht völlig gebannt, sie sind immer noch auf der Flucht und doch kann man für den Moment zufrieden sein und sich etwas entspannen. Und dann, in dieser sicheren Situation, holt David seine Wanderharfe aus dem Rucksack oder aus seinem Beutel oder was auch immer er so hatte und fängt an, darauf zu zupfen und er singt und er dichtet ein Lied. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. David schaut in diesem Psalm, in diesem Lied zurück. Zunächst mal. Er schaut zurück und gleichzeitig macht er sich Gedanken um die Zukunft. Und ihm wird bewusst, so wie ich früher als Hirte auf die Schafe von meinem Vater aufgepasst habe, so habe ich einen himmlischen Hirten, der auf mich aufpasst und der mir hilft und der mich führt und der auf mich aufpasst und ich stehe unter diesem Schutz des Hirten. Und der wird mir helfen, auch in dieser Situation, in der ich gerade drin stecke. Lass uns diesen Psalm ein wenig durchgehen und so ein bisschen die einzelnen Teile noch mal etwas genauer anschauen. Vielleicht nicht alles, aber ein paar Dinge möchte ich mit euch genauer betrachten. Der erste Satz ist schon spannend, finde ich. Der Herr ist mein Hirte. Fangen wir mal ganz vorne an. Der Herr. Wer ist denn dieser Herr überhaupt? Von wem redet David hier? Im hebräischen Text steht hier der Name Gottes. Wir sagen heute Jahwe. In der Lutherbibel erkennt man das an diesen großen Buchstaben, dass dort der Name Gottes steht. Der Name, der Mose offenbart wurde am brennenden Dornbusch. Ich bin der, ich bin, ich werde da sein, ich bin für euch da, ich bin und ich werde sein, Jahwe. Das ist der Herr. Jahwe ist mein Hirte, könnten wir also sagen. Und das ist wichtig, denn es geht hier nicht um irgendjemanden, es geht nicht um irgendeinen Gott, es geht nicht um jemanden, den man nicht schon vielleicht kennen würde, sondern es geht um Jahwe, es geht um diesen Gott, der einen Namen hat, der sich ansprechen lässt mit diesem Namen und mit dem David bereits eine Geschichte verbinden kann. Es geht nämlich um Jahwe, den Hirten, den Gott Israels, der für das ganze Volk da ist, und der auch für die einzelnen Menschen in diesem Volk da ist. Jahwe ist derjenige, der die Welt geschaffen hat. Und ist derjenige, der sich Abraham und Isaak und Jakob offenbart hat. Und offenbart hat, meint, dass er mit diesen Menschen bereits eine konkrete Geschichte hatte. Er hat Abraham durchs Leben geführt. Und Isaak. Und auch Jakob. Es gibt ganz konkrete Geschichten, an die wir uns und an die sich auch schon David damals erinnern konnte, die mit diesem Gott verbunden sind. Es ist also kein ferner Gott, kein Gott, der aus der Entfernung ja, etwas regelt oder nicht regelt, sondern es ist ein Gott, der mit den Menschen kommuniziert und der ihnen konkret hilft und der ihnen konkret beisteht. Jahwe ist nicht irgendwer. Jahwe ist ein treuer Gott. Einer, der sich den Menschen offenbart, der mit ihnen spricht, der sogar Bünde mit ihnen schließt, Vereinbarungen trifft und der Generationen von Menschen begleitet hat und der sein Volk in die Zukunft führen möchte. Und Jahwe ist übrigens auch unser Gott, wenn wir Christen sind. Denn Jahwe ist kein anderer als der Vater von Jesus Christus. Und Jesus Christus als Sohn Gottes greift dieses Bild auf, indem er von sich selbst sagt, ich bin der gute Hirte. Ja, er nimmt sich selber mit hinein und greift dieses Bild auf. Und so dürfen wir uns auch auf ihn berufen. Das ist ja etwas, was nicht selbstverständlich ist, dass wir uns berufen dürfen auf diesen Gott, dass wir ihn anrufen dürfen, so wie die Menschen damals und so wie David das hier in dem Psalm tut. Jesus Christus ist diese Brücke, die er baut zu uns, zu allen Menschen, dass wir eben uns mit hineingeben dürfen in diese Geschichte, die schon Generationen überdauert hat und Generationen geht. Und David, schon David damals vor 3000 Jahren, er kennt die Geschichte, die noch älter ist, er kennt die Geschichte seines Volkes und er kennt seine persönliche Lebensgeschichte und seinen persönlichen Lebensweg von klein an bis hin zu diesem Lagerfeuer, bis hin zu dieser Lagerstätte, wo er mit seinen Freunden sitzt und wo er froh ist, dass er Saul für ein paar Tagesreisen entkommen ist. Mitten dort auf der Flucht bezeugt er den Menschen, die um sich herum sitzen, und es beginnt wie eine Erzählung, indem er sagt, Jahwe, der Herr, er ist mein Hirte. Und er schaut seinen Leuten ins Gesicht und er sagt ihnen, er weidet mich auf einer grünen Aue. Und er führt mich und er erquickt meine Seele. Und er ist bei mir. Er gibt hier ein Zeugnis ab. Er möchte die anderen mit hineinnehmen und ihnen etwas von seinem Vertrauen und von seinem Glauben vermitteln. Gott sorgt so viel Gutes, für so viel Gutes in unserem Leben. Und manchmal können wir es erst im Rückblick erkennen. Ich denke, dass viele hier in diesem Raum in diese Sätze von David mit einstimmen können. Zum einen, weil der Psalm bekannt ist, weil ihn viele auswendig kennen, aber weil auch ihr hier und dort in eurem Leben und vielleicht auch jede Woche diese Erfahrung mit Gott gemacht habt, dass er da ist, dass er uns führt, dass er sich kümmert, dass er uns immer wieder Orte und Oasen der Ruhe schafft, wo wir auftanken dürfen. Er möchte uns helfen. Er möchte bei uns sein. Diese Erfahrung dürfen wir immer wieder machen. Und wir dürfen dabei auch uns diese Worte von David zu Hilfe nehmen und uns daran zu erinnern. Er ist derjenige, der uns zum frischen Wasser führt, der uns erquickt, der uns neue Kraft gibt. Immer wieder neu. Was bedeutet jetzt dieser Hirte noch? Was hat es vielleicht noch, was steckt in diesem Bild noch drin? Ich kann euch erzählen, dass ich, schon lange her, aber wir waren jung verheiratet, meine Frau und ich, und wir waren für ein paar Monate in Australien, haben die Chance genutzt, so zwischen Studium und Berufsanfang. Und in meinem Kopf, ich hatte schon einen Teil meines Theologiestudiums absolviert, ich dachte, naja gut, Australien, das ist ja die Chance, mal ein bisschen was kennenzulernen, was ich hier nicht so lerne. Und naja, es gibt ja diese Geschichten in der Bibel von den Weinbergen, vielleicht kann ich ja mal im Weinberg arbeiten. Und es gibt ja diese ganzen Geschichten über die Schafe und den Hirten, vielleicht kann ich mal was mit Tieren machen. Hat leider alles nicht so geklappt. Wir haben da zwar gearbeitet, aber das hat dann eher was mit Blaubeeren zu tun gehabt. Darüber weiß ich nicht, ob da was in der Bibel steht, ich glaube nicht. Wir haben trotzdem spannende Erfahrungen gemacht. Aber um etwas über den Hirten rauszufinden, was macht ein guter Theologe, wenn er selbst keine praktischen Erfahrungen hat? Er guckt in sein Bücherregal und nimmt ein Buch heraus, um nachzulesen, was vielleicht andere darüber sagen können. Und das habe ich gemacht. Ich habe eins gefunden, ein Buch von Philipp Keller über den Psalm 23. Der war selbst Pastor, Prediger, Gemeindeleiter in Afrika und hatte eine Vergangenheit als Schafhirte. Das heißt, das ist ein echter Experte. Und ich habe ein bisschen nachgelesen, was er schreibt über Schafe und über das Verhältnis zum Hirten und wie man das so charakterisieren könnte. Und an der Stelle ist mir wichtig, dass ich zitiere. Ich zitiere, was er über Schafe sagt. Er schreibt, Schafe zeichnen sich aus durch Herdentrieb, Angst, Zaghaftigkeit, Eigensinn, Dummheit und schlechte Angewohnheiten. Als ich das gelesen habe, musste ich nicht an euch denken, keine Sorge. Aber an mich. Wie oft bin ich davon geprägt? Von Angst, von Zaghaftigkeit, von Eigensinn, manchmal vielleicht auch von Dummheit und was hatten wir noch? Schlechte Angewohnheiten. Gäbe es da nicht den guten Hirten, der mir hilft, den richtigen Weg zu finden, sähe es schwierig aus. Gäbe es nicht jemanden, der mir heraushilft, wenn ich mal falsch abgebogen bin, hätte ich ein Problem. Gäbe es nicht jemanden, dem ich vertrauen kann, wenn ich Angst habe, naja, was soll ich machen in der Situation? Und es ist tatsächlich so, Schafe, ich würde nicht sagen, dass Schafe per se nur dumm sind. Schafe sind niedlich und süß und sind tolle Tiere, glaube ich. Aber sie haben einen Herdentrieb, das haben mir verschiedene Menschen auch bestätigt. Also wenn ein Schaf aus welchem Grund auch immer in Panik gerät und anfängt wegzulaufen, dann laufen die anderen einfach hinterher. Die gucken nicht erst, hat der recht, und reflektieren das und bilden sich eine eigene Meinung, sondern wenn ein Schaf rennt, dann rennen die anderen hinterher. Und eine Aufgabe von Hirten ist es tatsächlich zu schauen, wie sieht der Weideplatz aus? Gibt es hier Pflanzen, gibt es Unkraut, gibt es Pflanzen, die giftig sind? Dann muss er gucken, dass er die Schafe woanders hinführt, weil sie im Zweifel das einfach mitfressen. Schafe brauchen einen Hirten. Und wenn ihr euch mit den Schafen identifizieren wollt, naja, dann brauchen wir eben den Hirten. Wenn Gott der Hirte ist, dann sind wir die Schafe. Das ist das Bild. Wir brauchen ihn. Im mittleren Teil geht es nun weiter. Nachdem beschrieben wurde, wie sehr David angewiesen ist auf diesen Hirten, wie gut dieser Hirte ist, wie viel er an Hilfe und an Wegweisung und an Leitung bereitstellt, wird es aber auch ernst. David sagt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Und du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und ich fürchte kein Unglück. Also grundsätzlich ist es so, dass David hier in diesem zweiten Teil verschiedene Dinge anspricht, die eben auch zum Leben dazugehören. Er blendet sie nicht aus. Das gefällt mir auch so an diesem Psalm. Er spricht nicht nur über das frische Wasser, die grünen Auen und den guten Weg. Er spricht auch über drei Gefahren, die diese Idylle auf der grünen Wiese zerstören können und sie immer wieder gefährden. Und er nennt als Stichworte das Unglück. Er nennt das Tal oder die Täler. Und er nennt Feinde, die ihn bedrohen. Für David sind das natürlich ganz konkrete Dinge. Er hat Feinde, die ihn verfolgen. Er hatte vielleicht schwierige Situationen, wo er durch ein Tal gegangen ist oder wo er tatsächlich mit seinen Leuten durch ein Tal fliehen musste und es besonders gefährlich war. Es gab Unglück, was ihn getroffen hat, ganz persönlich. Die Frage ist vielleicht, was verbinden wir mit diesen Begriffen? Und ich versuche die mal ganz kurz, nicht zu lange, aber ganz kurz zu charakterisieren, weil das wirklich drei unterschiedliche Dinge sind, die uns im Leben begegnen. Da ist zunächst das Unglück. Unglück ist etwas, was plötzlich kommt, ohne Ansage, etwas, womit wir nicht rechnen. Ein Unglück geschieht, es bricht über uns hinein, wir haben damit nicht gerechnet. Wir haben es nicht kommen sehen, es hat sich nicht angedeutet. Unglück bedeutet auch nicht unbedingt, dass wir Schuld daran haben. Es kommt, es passiert. Ein Unfall oder etwas anderes. Wie gehen wir damit um? Das Tal ist vielleicht so ein bisschen das Gegenstück dazu. Ein Tal, das sieht man vielleicht kommen, aber man sieht auch, es gibt keinen anderen Weg, ich muss da durch. Und wenn man so im Tal drin ist, ist es vielleicht finster und dunkel. Und es gibt zwar nur eine Richtung und trotzdem fühlt sich das nicht gut an. Und vielleicht sehe ich auch noch nicht das Ende vom Tunnel oder vom Tal. Die einzige Möglichkeit, da wieder rauszukommen, ist weiterzugehen und zu hoffen, dass es irgendwann ein Ende von diesem Tal, von diesem Tunnel gibt und dass ich wieder rauskomme. Und das dauert. Das dauert, da ist viel, viel Geduld gefragt. Viel Geduld im finsteren Tal. Hoffentlich habe ich jemanden, der an meiner Seite ist, sodass ich nicht alleine durch muss, sondern vielleicht jemanden habe, der an meiner Seite durchgeht. Und dann gibt es Feinde, die das Leben bedrohen oder die mir das Leben schwer machen. Das können tatsächlich Menschen sein, die mir böse gesinnt sind. Aber es gibt auch andere Feinde des Lebens. Krankheit kann so ein Feind sein, der mein Leben angreift und bedroht, gegen den ich kämpfen muss. Die Bilder passen da. Auch so etwas trifft uns persönlich in unserem Umfeld, in unserer Familie. David nennt diese drei Gefahren. Er ist sich ihnen bewusst. Er kennt sie. Aber das Spannende an diesem Punkt, in diesem Psalm ist, dass er die Gefahren nicht ausmalt in den schwärzesten Tönen. Er macht es viel kürzer, als ich es gerade gemacht habe. Er nennt sie, aber er setzt den drei Gefahren auch immer etwas entgegen. Er hat immer etwas Hoffnungsvolles. Und letztlich setzt er diesen drei Gefahren immer das Gleiche entgegen, beziehungsweise den Gleichen. Er sagt immer, Jahweh hilft, ist da und deswegen muss ich mich nicht fürchten. Der Psalm beginnt mit einem Bericht. Der Herr ist mein Hirte. Hört mir zu, was ich für eine Erfahrung habe. David spricht über den Hirten und er berichtet von seinen Erfahrungen und von seinen Hoffnungen. Aber jetzt, wo es um das Unglück, um das Tal, um die Angst geht, da spricht er nicht mehr über Gott. In dem Moment wird sein Bericht zu einem Gebet. Er wendet sich Gott persönlich zu. In dem Moment, wo es eng wird, wo ihn das Unglück trifft, wo er darüber spricht, über die finsteren Täler, wird sein Bericht zu einem Gebet. Er spricht nicht mehr über Gott, er spricht mit Gott. Und das ist eine gute Nachricht. Gerade dann, wenn es schwierig wird, gerade dann, wenn es hart auf hart kommt, dann dürfen wir direkt mit Gott sprechen. Wir dürfen ihn mit Du ansprechen. Er ist nicht weit weg, er reagiert nicht aus der Distanz, sondern er möchte an unserer Seite sein und wir dürfen mit ihm sprechen. David sagt, ich fürchte mich nicht, weil du bei mir bist. Das habe ich bereits erlebt und das erwarte ich auch für die Zukunft. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir dürfen in unserer größten Not zu Gott kommen. Wir dürfen ihn mit Du ansprechen und er wird sich kümmern. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist der letzte Satz, so wie David endet. Er wagt einen Ausblick und sagt noch einmal etwas ganz Wesentliches. Er wendet sich wieder seinen Gefolgsleuten zu. Er geht aus dem Gebet heraus und hat wieder eine Botschaft für seine Leute. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Er sagt, seht, Gott meint es gut mit uns. Wir haben jetzt hier einen sicheren Ort gefunden und wir werden auch in Zukunft einen sicheren Ort finden. Und egal wie lange uns Saul und seine Männer noch verfolgen, Gutes und Barmherzigkeit vom Herrn werden uns immer folgen. Das ist der Gegensatz. Die Feinde verfolgen ihn, aber auch das Gute und die Barmherzigkeit Gottes folgt ihnen. Gutes und Barmherzigkeit, das sind Sachen, das sind Dinge, die wir uns nicht verdienen können. Das ist nichts, was wir machen können. Das ist nichts, was in unserer Kraft liegt. Gutes und Barmherzigkeit können wir uns nur schenken lassen. Schenken lassen von Gott. Es ist Segen, es ist Gnade, wenn wir Gutes erfahren und wenn uns jemand barmherzig ansieht. Da geht es nicht um unsere Leistung, nicht um das, was wir besser gemacht haben. Da geht es einfach nur um die Haltung des anderen, der uns gnädig ansieht. Und David sagt, so ist Gott. Gutes und Barmherzigkeit folgen uns. Und es wird über unser Leben hinausreichen. Wir werden bleiben im Hause des Herrn. Wir werden bei ihm sein, selbst wenn dieses Leben auf dieser Erde einmal endet. Das ist der Ausblick, den David hier schon am Ende seines Psalms hat. Wir werden sein im Hause des Herrn, bei ihm, ganz nah. Er wird mit uns wohnen. Wir werden in seiner Nähe sein. Wir haben bei ihm unser Zuhause. Zum Schluss möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die ich gehört habe, eine Geschichte, die einen guten Punkt macht. Ob sie sich so ereignet hat, man weiß es nicht. Aber es soll in vergangenen Zeiten im Mittelalter in einem kleinen Dorf am Rande der Welt einen Wettbewerb gegeben haben. Heute würden wir sagen, eine Art Castingshow. Die Aufgabe war, dem Psalm 23, der schon damals bekannt war, vorzutragen. Man wollte schauen, wer es am schönsten und am besten macht und der sollte einen Preis gewinnen. Also traten verschiedene Menschen an. Zwei davon möchte ich herausheben. Das eine war der Pfarrer des kleinen Dorfes. Ihn hatte man mit hingeschleppt, auch er sollte teilnehmen, man wollte sehen, was er kann. Die andere besondere Person war ein Gaukler, der gerade im Dorf war, ein Reisender, man kannte ihn nicht, aber er konnte alles Mögliche und auch ihn wollten die gerne sehen, zur Unterhaltung. Und der Gaukler war als erstes an der Reihe und er gab sich Mühe. Er untermalte den Psalm 23 mit Kunststücken, die er konnte. Er konnte jonglieren, er konnte Feuer spucken, er baute es geschickt ein und trug den Psalm vor. Mit Witz und Charme in drei Akten. Und er begeisterte die Menge damit. Sie jubelten, sie freuten sich, so etwas hatten sie noch nicht gesehen. Und dann war der Pfarrer an der Reihe. Er ging nach vorne mit fröhlichem und doch gesetztem Blick. Mit nicht besonders lauter Stimme rezitierte er den Psalm. Und je länger er sprach, desto stiller wurde es. Die Menschen schwiegen, sie waren leise, man konnte eine Stecknadel fallen hören und alle waren tief bewegt und in ihrem Inneren getroffen. Der Gaukler wunderte sich, was los ist. Er fragte eine alte Dame am Rande des Publikums, was ist hier geschehen? Also die Leute begeistern und dass sie klatschen und jubeln und die lachen, das habe ich gelernt, das kann ich und das habe ich geschafft. Aber die Menschen zur Stille, zur Ruhe, zur Andacht zu bringen, wie hat er das gemacht? Da sagt die alte Frau zu ihm, du kennst den Psalm, aber unser Pfarrer, der kennt den Herrn. Und darum soll es gehen. Kennen wir nur den Psalm oder kennen wir auch den Herrn? Reden wir nur über Gott und diskutieren oder reden wir mit Gott? Haben wir in ihm einen Freund fürs Leben gefunden oder ist er nur Teil eines Systems und eines Denkprozesses? Ist er ein Partner fürs Leben oder nur ein allgemeines Prinzip? Das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied für unser Leben. Der Psalm Davids ermutigt mich, mich immer wieder an den Hirten zu wenden. Immer wieder mit ihm zu sprechen, mich ihm anzuvertrauen, mich auf ihn zu verlassen. Und er ermutigt mich, dass ich gerade auch in schwierigen Zeiten zu ihm kommen kann. Und dass er nicht als erstes fragt, naja, was ist denn jetzt vorher gewesen und wo warst du denn gestern und habe ich es dir nicht schon vorher gesagt, sondern dass ich in meiner Not zu ihm kommen kann und er mich hört und er mir hilft. Der Gaukler kannte den Psalm, der Pfarrer den Herrn. Ich wünsche uns Gottes Segen auf dem Weg mit ihm. Amen. Amen.